Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Heute in der Predigt soll es um Gott gehen, und zwar um Gott zuerst. So soll das Thema heißen. Und ich würde ja einfach gerne am Anfang nochmal kurz beten. Bleibt gerne dazu sitzen. Herr Jesus, danke für die Zeit jetzt, dass wir ja uns Zeit nehmen können, von dir was zu lernen, von dir zu hören. Ich möchte dich um Segen bitten, um Bewahrung für unsere Gedanken, für unsere Herzen, dass sie auf dich gerichtet sind, dass ja, wir wirklich bei dir sind, dass wir dir zuhören können, dass du uns was sagst in unser Leben, ja, und dass es nicht nur Worte sind, sondern dass das Auswirkungen hat auf unser Leben. Danke, dass du segnen willst und für jeden etwas hast. Amen. Ja, Gott zuerst. Und zwar, letztendlich geht es so in der Bibel los. Wenn wir die Bibel aufschlagen, erste Seite, gleich ganz am Anfang, was steht da? Am Anfang Gott. Genauso, wenn wir das Neue Testament aufschlagen, genauso ein Anfang, erst in Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und nicht nur am Anfang vom Alten und Neuen Testament, sondern in der ganzen Bibel und um den Bogen zu schließen, auch am Ende im letzten Buch in der Offenbarung steht, in Offenbarung 1, Vers 8, ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist, der da war, der da kommt, der Allmächtige. Die ganze Bibel ist voll von Aussagen, die das bestätigen, dass Gott der Ewige ist, dass Gott der ist, der nicht vergeht, dass Gott der ist, der sich nie ändert und der über allem steht. Und zum Beispiel, weil ich ja jetzt nicht ganz wörtlich zitiert habe, ja, 1. Mose 1, da steht ja nicht am Anfang Gott, sondern da steht, am Anfang schuf Gott. Und diese allmächtige Schöpferkraft, die wird zum Beispiel auch in den Psalmen ausgedrückt, im Psalm 33, da steht Vers 9, denn er, damit ist gemeint Gott, sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Oder an anderer Stelle im Psalm steht, Psalm 90, Vers 2, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Oder Psalm 102, Vers 26, da steht, du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Bestätigung für den Ewigen, für den Immergott, der von sich selber sagt, ich bin der ich bin. Und jetzt könnte man eine ganz lange Liste aufzählen, vorlesen, Bibelstellen aneinanderreihen, wo das bestätigt wird. Aber so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung will ich euch das jetzt ersparen, weil ich zumindest selbst gemerkt habe oder auch immer wieder die Erfahrung mache, spätestens nach der dritten oder vierten oder zehnten Stelle, irgendwo schaltet man dann ab und ist vielleicht ganz woanders. Aber dieses Motto, dieses Lebensmotto, was letztendlich am Anfang Gott kann und soll, vielleicht auch ein Wahlspruch für mein ganzes Leben sein. Und dieses Motto, das ist schon in 2. Mose 20 enthalten. 2. Mose 20, Vers 3, da steht, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Niemand und nichts darf den Platz des wahren und lebendigen Gottes einnehmen. Das steht im Kolosserbrief ganz klar und eindeutig beschrieben. Da steht es in dem Fall allerdings über den Herrn Jesus. Da steht Kolosser 1, Vers 15. Er, der Herr Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem sei, in allem der Erste sei. Grundsätzlich sonnenklar, oder? Nichts Neues. Kenne ich schon, ja? Alles ganz alte Weisheiten. Jeder Christ kennt sich da aus. Und so ein ganz klein bisschen haben auch die Jungs reagiert, als wir darüber gesprochen haben. Einen Abend am Tisch lag da so dieses Gemeindeblatt aus. Und da stehen ja immer die Sonntage drin, wer predigt und was so dran ist. Und da liest der Finn so vor, den Sonntag und Römer sowieso, den Sonntag und Römer sowieso. Und dann steht da so ein gewisser Andreas Stücher mit freiem Thema. Und dann kam so die Frage, ja, über was predigst du denn? Und da habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich über Gott zuerst. Und dann, ach ja, was, das kennen wir doch. Ja, so nach dem Motto, das ist doch so trivial, was willst du denn darüber predigen? Ja, es ist wirklich trivial und es ist absolutes Basiswissen. Aber mich hat dieses Thema vor ein paar Wochen echt irgendwie nochmal neu angesprochen und sehr gepackt. Und da habe ich irgendwie so beim drüber nachdenken gemerkt, Basiswissen ja, aber was weiß ich davon? Oder besser gesagt, oft ist es doch so, dass ich von diesem Wissen recht wenig in meinem Leben umsetze. Oder diese triviale Wahrheit so trivial ist, aber in meinem Leben kommt sie da zum Ausdruck. Ich persönlich weiß schon sehr lange davon, dass Gott zuerst war, dass Gott in meinem Leben Chef sein soll. Ich bin damit aufgewachsen. Von klein auf habe ich das gelernt und habe es auch sehr früh selber angenommen. Und mir ist vollkommen klar, dass Gott der Erste ist und dass er der Ewige ist und ihm gehört der erste Platz auch in meinem Leben. Aber wo hat es wirklich Auswirkungen in meinem Leben? Immer wieder kommen doch Situationen in meinem Leben, wo das eben gerade nicht so ist. Immer wieder rücke ich von dieser Wahrheit ab. Ich vergesse sie oder stelle sie einfach hinten an. Wie viele einzelne Tage, zum Beispiel in meinem Leben, habe ich die Tage einfach so ohne Gott begonnen? Vielleicht so plötzlich reingestolpert. Naja, mal verschlafen oder am Vorabend einfach so spät ins Bett gegangen, dass es morgens einfach alles schnell gehen musste. Oder es ist halt ein Notfall passiert, ja. Ich meine, die Hausi ist vergessen oder vergessen für eine Klausur zu lernen oder schnell nochmal drüber schauen, weil die Zeit brauche ich jetzt. Eine wichtige Nachricht bekommen bei WhatsApp oder eine E-Mail, die noch dringend beantwortet werden muss. Oder noch schnell mit dem Hund Gassi gehen. Oder überraschenderweise hat es heute Nacht geschneit. Ja, muss ich doch Schnee räumen. Habe ich keine Zeit, mit Gott in den Tag zu starten. Ja gut, noch schnell ein paar Zeilen lesen. Vielleicht noch kurz vor der Haustür die Losung. Und kurz noch ein Stoßgebet. Herr, hilf an dem Tag. Amen. Weiterbeten kann ich ja vielleicht nachher noch im Zug oder im Auto, wenn ich dann auf dem Weg zur Arbeit bin. Oder noch besser, heute Abend, da habe ich ja dann Zeit. Und Gott? Auf später vertröstet? Vielleicht nicht das erste Mal? Vielleicht wieder mal? Na gut, also hat mir gesagt, am Abend beten. Ja, dann kommt das schlechte Gewissen. Gott meldet sich, fragt nach, ja, wie schaut's aus? Ja, Entschuldigung, ich hatte ja nicht darüber gesprochen, welcher Abend, ja? Kennt ihr das? kennt ihr diese Situationen, wo ihr immer wieder merkt, also bis auf das vielleicht mit dem Hund Gassi gehen, kenne ich das zumindest aus meinem Leben sehr wohl. Aber noch ein kleines Beispiel auch aus meinem Leben, als ich hier angefangen habe, in der Selbstständigkeit, in der Praxis zu arbeiten, da habe ich mir vorgenommen, jeden Tag, wenn ich so in die Praxis gehe, ja, wo doch manchmal vielleicht Entscheidungen anstehen oder auch Dinge, ja, auf mich in kürzester Zeit entschieden werden müssen über Therapien, über irgendwelche Behandlungen und Fragen kommen mit vielleicht immenser Konsequenz, dass ich doch das wenigstens Gott vorher anbefehlen will, Gott vorher um Hilfe bitten will. Und ich dachte naiv, naja gut, einerseits ist es ja sowieso eine gute Sache, ja, jeden Tag mit Gott anzufangen und auch konkret da um seine Hilfe zu bitten. Zweitens habe ich gedacht, jetzt bist du selbstständig, ja, also da ist kein Chef, da sind keine Kollegen, auf die du dann irgendwas abschieben kannst, sondern die Fehldiagnose, das fällt auf dich zurück. Falsche Entscheidungen, das ist deine Konsequenz. Und da habe ich gedacht, das ist doch automatisch, dass ich das auf jeden Fall immer erst mit Gott bespreche, ihn kontaktiere und mit ihm darüber rede. Leider nein. Aber Gott sei Dank, und das meine ich wörtlich, ist Gott gnädig und hilft so oft, obwohl ich ihn nicht um Hilfe bitte. Obwohl ich nicht nach ihm frage, obwohl ich ganz woanders unterwegs bin. Er bewahrt, obwohl ich manchmal zuerst mich sehe und dann Gott. Und er bewahrt und hilft und segnet, obwohl wir sündigen. Wie gut, dass Gott, obwohl er uns auffordert, in 5. Mose 6, Vers 5 steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wie gut, dass Gott uns immer wieder die Treue hält, uns beschenkt und bewahrt und segnet. Einfach so, weil er uns liebt. Und es steht ganz viel in der Bibel, ganz viele Stellen kann man da heranziehen. Zur Vollständigkeit halber nur eine aus Joel 2, da steht Vers 13, der Herr ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Aber nicht nur am Anfang von einem Tag gilt das Prinzip Gott zuerst. Am Anfang von einem Essen vielleicht, am Anfang von einer Beziehung, am Anfang von einer Ausbildung, am Anfang von, ja, von was? Eigentlich überall, oder? Ja, klasse, tolle Antwort, überall. Das hilft mir jetzt so in meinem praktischen Leben nicht so richtig, oder? Das ist so abstrakt, so nicht greifbar, so wenig praktisch. Und deswegen habe ich versucht, ein paar kleine Situationen zu beschreiben, wo dieses Prinzip auch gilt. Und vielleicht kann sich jeder selbst die Frage still beantworten. Gilt das Prinzip am Anfang Gott, Gott zuerst in deinem Leben, wenn du im Urlaub bist und von allem und jedem einfach Abstand willst und Entspannung suchst? Gilt das Prinzip Gott zuerst, wenn du den Mund aufmachst? Im Streit oder in Meinungsverschiedenheit mit deiner Frau, mit deinem Mann oder mit dem Nachbarn und du Recht haben willst? Oder in der Erziehung und Bestrafung deiner Kinder? Gilt das Prinzip Gott zuerst in der Beurteilung, in deiner Beurteilung von Aussagen von deinen Geschwistern oder von deinen Arbeitskollegen oder Nachbarn, die dich emotional aufwühlen? Gilt für dich das Prinzip Gott zuerst im Straßenverkehr? Bei der lahmen Ente, ja, Vorfahrt genommen, das ist mein Parkplatz. Oder wenn dich geblitzt wirst? Gilt das Prinzip Gott zuerst, wenn du beruflich Karriere machst, eine Beförderung ansteht oder du richtig groß rauskommst? Gilt das Prinzip am Anfang Gott, wenn dich Dinge an deinem Körper oder an deinem Charakter stören und du diese unbedingt zwingend ausgetauscht, abgeändert oder verbessert haben möchtest, und damit mehr oder weniger unbewusst Gott einen Vorwurf machst, weil er bei dir irgendwas nicht besser hingekriegt hat oder was falsch gemacht hat? Gilt das Prinzip Gott zuerst auch in Krankheit? Und in so manch einer Situation, in der ich mich vielleicht von allem und von jedem nicht verstanden fühle oder irgendwie alles nicht so rund läuft, ja, oder vielleicht im Gegensatz, alles sogar besonders rund läuft und so richtig gut geht, da besteht doch die Gefahr, Allmachtsfantasien zu bekommen. Allmachtsfantasien in der Richtung, weil ich den Eindruck habe, ich müsste jetzt mal Gott erklären, was er jetzt zu tun hat oder wie es am besten weitergeht. Und schon fühle ich mich in der Frage angesprochen, die Gott in Hiob 38 stellt, wo er sagt in Hiob 38, Vers 4, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Ich weiß natürlich nicht Bescheid, wenn ich ehrlich bin. Und ich weiß erst recht nichts besser als Gott. Aber weil wir so sind, wie wir sind, ebenso menschlich, kommt der Egoismus und die Selbstgefälligkeit auch Gott gegenüber immer wieder hoch. Und daher ist es trotz altbekannter Weisheit nötig, immer wieder daran erinnert zu werden, dass Gott der Chef ist und dass er das Sagen hat und wir nicht an erster Stelle stehen. Es gibt bei jedem von uns Situationen, in der er das ganz einfach findet, ja? Aber es gibt eben auch die anderen Situationen. Aber auch dafür gibt es mutmachende Beispiele und Vorbilder. Und eins davon, da möchte ich mit euch gern was aufschlagen, und zwar aus 1. Könige. In 1. Könige, da steht im Kapitel 17 eine Geschichte von dem Elia und der Witwe. 1. Könige 17, da war der Elia am Bach Krit und wurde da von den Raben versorgt. Und das steht da in Vers 7, und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknet war, denn es war kein Regen im Land, da kam das Wort des Herrn zu ihm. Mach dich auf und geh nach Zarpath, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Sieh, ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Er machte sich auf und ging nach Zarpath. Als er an das Tor der Stadt kam, sieh, da war eine Witwe und las Holz auf. Und er rief ihr zu und sagte, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinke. Als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sagte, bring mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sagte, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und sieh, ich habe ein Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir essen und sterben. Elia sagt zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach es, wie du gesagt hast. Doch backe mir zuerst etwas Kleines davon und bringe es mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas machen. Boah. Eine Herausforderung, ja, für diese Frau. Ich würde mal behaupten, keiner von uns hier ist in dieser Lage, so wenig zu haben, dass man wirklich nur noch überlegt, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen und dann ist aus. Da gibt es hier wirklich in Deutschland sehr, sehr viele Möglichkeiten, trotz aller Armut und trotz aller Schwierigkeiten durch soziale Netzwerke, durch soziale Auffangbereiche, auch in den karitativen Einrichtungen, aber eben natürlich auch vom Staat, dass niemand wirklich konkret verhungern muss. Aber diese Situation, ja, ist schon skurril. Die Frau hat nichts und überlegt, na gut, diese Mahlzeit und dann, ich weiß nicht, wie es weitergeht, wahrscheinlich sterben wir. Und dann kommt dieser Elia und sagt, ja, Madame, aber erst ich. Ich will auch was essen. Ich habe Hunger. Und es scheint ja irgendwie so wie so ein totaler Egoismus oder so eine Unverschämtheit, so eine Witwe, jetzt noch das letzte Brot wegzunehmen. Aber hier ist es anders. Elia macht das nicht aus Egoismus, sondern Elia macht das als Stellvertreter Gottes. Er ist der Mann Gottes. Und daran soll klar werden, und deswegen sage ich, diese Situation, die ist für die Frau nicht einfach gewesen. Ja? Und deswegen will ich da in keinster Weise lässig drüber hinweggehen. Aber im Grunde sagt er einfach nur, liebe Frau, setz einfach Gott an die erste Stelle und du wirst nie Mangel an lebensnotwendigen Dingen haben. Jahrhunderte später lehrt der Herr Jesus das Gleiche in der Bergpredigt, als er sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Matthäus 6, Vers 33. Der erste Platz im Leben gebührt dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Diese Aussage von dem Herrn Jesus wird auch in Lukas 14, Vers 26 nochmal bestätigt. Da sagt er, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Christus muss den ersten Platz einnehmen. Aber wie setzen wir jetzt Gott an die erste Stelle? Wir müssen doch unsere Familien versorgen. Wir sollen unsere Frauen lieben. Wir müssen alle unsere weltliche Arbeit, da müssen wir dran denken. Wir haben Pflichten und Aufgaben, die unsere Zeit und Kraft in Anspruch nehmen. In 1. Korinther 10, Vers 31 steht, ob ihr also esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Nun, wir setzen Gott an die erste Stelle, indem wir Bezug nehmend auf Lukas 14 ihn mit einer solchen Liebe lieben, dass jede andere Liebe im Vergleich dazu weit hinten ansteht. Wir setzen Gott an die erste Stelle, wenn wir alle materiellen Dinge als von ihm anvertrautes Gut betrachten und nur die Dinge festhalten, die in Verbindung mit seinem Reich gebraucht werden können. Wir tun es, indem wir Dingen mit Ewigkeitsbezug den ersten Platz einräumen und daran denken, dass selbst gute Dinge manchmal Feinde des Besten sein können. Eine richtige Beziehung zu Gott liegt im höchsten Interesse des Menschen. Ja, klar, man möchte Frieden mit Gott, das ist so. Und die richtige Beziehung zu Gott besteht darin, dass er den ersten Platz bekommt. Aber ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist, Gott den ersten Platz zu geben und nach dem Lebensmotto Gott zuerst zu leben, bedeutet nicht Verlust, sondern Gewinn. Bedeutet nicht zu verlieren, sondern zu gewinnen. Aber um das Bessere von Gott zu bekommen, müssen wir erst das Gute, vielleicht vermeintlich Gute, loslassen. Und da liegt oft das Problem. Ich habe nach einem Bild gesucht, das habe ich aber leider nicht so schnell gefunden. Das hätte das nochmal schön illustriert. Ein Bild, wo letztendlich ein Kind dargestellt ist, mit einem Teddy in der Hand. Und da ist letztendlich ein Bild dafür gebraucht, für den Herrn Jesus, der diesem Kind entgegentritt und diesen Teddy haben möchte. Und das Kind steht da und weiß nicht so. Aber der Herr Jesus, also dieser Mann auf dem Bild, hat einen riesengroßen Teddy hinterm Rücken. Und er möchte diesen kleinen Teddy von dem Kind und ihm dann den großen Teddy schenken. Und so ist das letztendlich auch ja vielleicht ein bisschen eine bildliche Sprache für das, wie Gott mit uns umgehen will. Ja, und so wie es vielleicht auch für uns es manchmal leichter macht. Wenn man sich überlegt, was muss ich denn loslassen und was bekomme ich? Noch dazu ist es ja so, ja, bei dem Kind könnte man denken, ja, das sieht ja den Teddy hinterm Rücken nicht. Ja, ich muss erst was hergeben, habe nichts, aber ich kriege dann vielleicht doch was. Im Grunde ist es bei uns ja anders. Wir wissen ja, was wir bekommen und was wir bekommen haben. In Kolosser 3, Vers 2 bis 4 steht, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Das ist unsere Zukunft. Und in Römer 8, Vers 32 steht, er, Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott will uns alles schenken. Gott hat uns schon alles geschenkt. Gott hat seinen Sohn geschenkt. Und uns gehört alles. In 1. Korinther 3 steht es. Uns gehört alles, weil wir zu Christus gehören und er zu Gott. Das steht in 1. Korinther 3, Vers 21. Alles gehört doch euch. Paulus, Apollos und Petrus, die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Wir können also tatsächlich absolut tiefenentspannt in die Zukunft sehen. Denn wir sind Kinder und Erben Gottes. Aber die Unruhe in unserer Umgebung steckt uns immer wieder an. Ja? Wirtschaftswachstum, Altersarmut, demografischer Wandel, Klimawandel, Erderwärmung, CO2-Ausstoß, Handelskrieg, Atomabkommen. Unendlich kann man weitermachen. Und natürlich versuchen die Leute ohne Gott, die Gott nicht kennen, nach bestem Wissen und Gewissen damit umzugehen. Und es gibt sicherlich auch sehr, sehr viele gute Ansätze zu politischen, gesellschaftlichen und sozialen Themen. Aber die verbreitete Zukunftsangst und diese Unruhen in der Gesellschaft, die führen fast ausschließlich zu egoistischen Maßnahmen und Verhalten und Gedanken. Ja, so nach dem Motto, wie komme ich da am besten raus? Was springt für mich dabei raus? Wie kann ich mich am Markt besser positionieren oder in der Gesellschaft irgendwie noch was erreichen? Wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, werden wir zwar nicht ohne Probleme leben, aber wir finden Erfüllung in unserem Leben. Wenn wir Gott aber nicht an die erste Stelle stellen, haben wir nichts als Probleme und ein elendes Leben obendrein. Deshalb heute der Appell an mich und an dich, neu zu versuchen, im alltäglichen Leben ganz praktisch mit Gott zu rechnen und mehr oder einfach wieder häufiger in Situationen, die mich und mein persönliches Leben betreffen, zuerst Gott zu fragen, was dran ist. Oder zumindest überhaupt mal wieder an Gott zu denken als erstes und in Situationen, ihn mit in die Situation hineinzunehmen. Beispielsweise, ohne gesetzlich werden zu wollen, vielleicht Tagesstrukturen aufzustellen, die mir dabei helfen, dieses Motto Gott zuerst umzusetzen. Und vielleicht auch wieder mehr dafür zu beten, dass Gott in meinem Leben die Nummer eins ist, damit auch er geehrt wird. Aber immer wieder auch in dem Wissen und in dieser, ja, tatsächlich auch Entspanntheit aus Philipper 2, Vers 13, wo drin beschrieben ist, Philipper 2, Vers 13, denn Gott ist es, der beides in euch bewirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Amen.